Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht hier. Hallo zusammen zur Folge 165. Die ist ab dem 8.3. online. Auch deshalb habe ich mal wieder drei Frauen eingeladen. Ihr kennt ja den USP von meinem kleinen Herzensprojekt. Ich bringe mindestens drei Menschen ins Gespräch, die sich und generell viel zu sagen haben. Freut euch mit mir auf Sibylle Ruge.
Hallo.
Auf Katja Kulin.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Und auf Veronika Peters.
Hallo.
Als ich gesehen habe, dass die Ausgabe an einem 8. März online geht, war für mich die Konstellation schnell klar. Schließlich fand 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA erstmals der Internationale Frauentag, auch gern Weltfrauentag genannt, statt. Welche Bedeutung hat der Tag für euch persönlich 113 Jahre danach noch? Sibylle, du bist das zweite Mal dabei in Ausgabe 106. Können dich alle bei deinem ersten Besuch hören. Deshalb darfst du auch anfangen.
Also nochmal danke für die Einladung. Schön. Ist auf jeden Fall das Thema besser als Sport für mich. Der Internationale Frauentag, da ich in der DDR aufgewachsen bin, hat natürlich eine enorme Bedeutung, weil erstens mal bekam man da immer rote Nelken geschenkt und man konnte sich betrinken gehen. Also das war so ein richtig großer Tag. Also unter anderem deswegen, weil der eigentliche, wenn ich es richtig informiert bin, Gründungstag 8. März ja auf Moskau zurückgeht. Also irgendeine Konferenz in Moskau, sowas. Deswegen hat das die DDR natürlich auch besonders gefeiert. Und ja, ich habe das bis heute beigehalten. Sende meinen Freundinnen App-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten. Also feiern tue ich es jetzt nicht direkt. Und ansonsten hat sich meine Meinung auch ein bisschen verschoben, weil in erster Linie ist es ja toll, dass man einfach nur ein Mensch ist und für Menschenrechte ist. Nicht unbedingt für Frauenrechte, sondern für Menschenrechte. Und ja, das ist so mein erstes Statement dazu.
Ja, die Bedeutung des Internationalen Frauentags, ehrlich gesagt, so konkret gar nicht so viel. Also ich weiß ein bisschen was über die Geschichte dieses Tags, eben weil ich mich viel mit den Frauen der frühen 20er, des 20. Jahrhunderts, der Zwischenkriegsjahre beschäftigt habe. Und der hat sich, ich finde halt die historische Entwicklung auch ganz interessant. Also auch das, was Sibylle gerade sagte, im Osten, das ist ja ursprünglich von Sozialistinnen ins Leben gerufen worden. Eigentlich war es, glaube ich, ursprünglich ein Kampftag für das Frauenwahlrecht. Was ich daran ganz schön finde, bei uns in Berlin ist es ja Feiertag, finde ich auch ganz schön, obwohl ich als Freiberuflerin jetzt auch nicht unbedingt dann frei mache, je nachdem. Aber ich finde ihn als Tag, dass man sich mal wieder vor Augen führt, wie ist es denn heute mit den Frauen? Weil man heute geht es ja eher um andere Dinge. Wir haben das Wahlrecht, wir haben die Gleichstellung vor dem Gesetz, auch die Mädchenbildung. Meine Tochter studiert völlig selbstverständlich. Und vieles ist uns heute sehr selbstverständlich. Aber ich finde, es ist ein guter Tag, um sich mal in Erinnerung zu rufen, auf welchen Schultern wir stehen. Also wir Frauen. Und an die Frauen zu denken, die auch das erkämpft haben. Also nicht, dass es nicht noch was zu tun gibt.
Dem stimme ich 100% zu. Das finde ich richtig gut. Ja, einfach auch als Gedenktag, was geleistet wurde. Ja, genau.
Ja, und ich denke da gerne dran zurück. Ich hatte neulich erst so ein Gespräch mit meiner Tochter, ne, wo es darum geht, die studiert Medizin und wie wenig selbstverständlich das eigentlich ist. Und wenn man dann mal auf die Reihe der Leute schaut, die sich das erkämpft haben, das ist für sie ein völlig normales Ding ist. Und das ist dann schon auch ganz spannend, finde ich.
Ja, ich finde das auch einen guten Gedanken, weil grundsätzlich würde ich schon auch sagen, dass ich dem Weltfrauentag auch immer so ein bisschen ambivalent gegenüberstehe. Alice Schwarzer ist ja dafür, ihn unbedingt abzuschaffen, weil sie ihn so gönnerhaft findet. Und ich frage mich eben auch manchmal, ja, Reproduzieren wir da vielleicht selber unseren Opferstatus in gewissem Sinne? Oder ist das eben noch zeitgemäß, weil die damaligen Ziele eigentlich schon erreicht sind? Oder aber auch verharmlosen wir die Wichtigkeit der Thematik vielleicht auch, indem wir sie irgendwie neben den Tag des Buntspechts stellen oder sowas? Also irgendwie habe ich da so ganz viele, auch teilweise widerstreitende Gedanken dazu. Aber mit dem, was Veronika gesagt hat, kann ich auf jeden Fall auch total mitgehen. Und wir haben ja auch heute noch genug Themen wie die Lohnschere, die noch auseinanderklafft, oder sexuelle Gewalt und solche Dinge. Also es gibt noch genug Felder zu beackern, kann man wahrscheinlich sagen. Und teilweise sehen wir ja auch in diesem Bereich gesellschaftlichen Rückschritt, ne? Also die Gesellschaft war vielleicht schon mal offener und freier, was das angeht.
Auf jeden Fall würde ich mal sagen, bevorzuge ich persönlich für mich den Internationalen Frauentag, also vor dem Muttertag, vor dem von Hitler präferierten Muttertag. Also das ist mir der Internationale Frauentag lieber. Aber ich finde es interessant. Ich habe letztes Jahr auf einer Lesung eine Frau kennengelernt in Zürich, die ist 93 und hat sich stark eingesetzt, damals in Zürich, für Frauen mit, also Frauen im Beruf. Und ich finde es total interessant, was die heute zu dem Thema sagt, weil die eigentlich meint, in unseren Breitengraden, also Deutschland, Schweiz, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Sehr, sehr, sehr viel. Also in anderen Teilen der Welt. Und deswegen finde ich es doch wichtig, diesen Internationalen Frauentag, weil, wie gesagt, so der Rest, da sieht es nicht so toll aus wie bei uns. Trotz Lohnschere, ja. Trotz Altersarmut, weil Auszeit durch Kinder und allem, ja, da ist sicher, da ist noch was zu tun. Also bei uns, aber ja.
Ja, ich würde dir da voll zustimmen, was mir daran auch gefällt. Also ich teile auch eure Bedenken, was so eine Gedenktage angeht. Finde ich auch immer schwierig. Über Muttertag müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Das finde ich persönlich komplett dämlich. Aber also alle, die Muttertag lieben, will ich mich jetzt natürlich entschuldigen. Aber ich finde halt auch so einen Muttertag, die finde ich auch von der Geschichte des Muttertags sehr schwierig. Aber was mir jetzt, um auf den Frauentag zurückzukommen, was mir daran gut gefällt, ist, dass wirklich internationaler Frauentag, das heißt, dass man das ausweitet weltweit. Und da ist, glaube ich, schon vielleicht, dass es einem wieder bewusst wird, was es eben alles noch auf der Welt für Frauen, was es dann noch für Bereiche gibt, die eben nicht gleichwertig sind, und Arbeitsbedingungen von Frauen. Und ich finde, es gibt auch in unserer Gesellschaft immer noch Dinge, über die man, glaube ich, nachdenken kann, ob das jetzt irgendwie die faire Aufteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und sogenannter Care-Arbeit ist. Das würde ich aber, weiß ich nicht, ob da nicht doch meistens auch bei uns noch die Frauen mehr übernehmen. Ob das Pay-Gap ist, was du ja, glaube ich, schon angesprochen hast, Katja. Ne? Also das, finde ich, ist schon was, worüber man nachdenken kann.
Aber ich möchte nochmal zum Muttertag eine winzige Sache sagen. Ich freue mich trotzdem über solche WhatsApp von meinem Sohn, die da lauten: Nieder mit allen Autoritäten, außer Mama.
Voll gut.
Sorry, ich liebe das.
So WhatsApp möchte ich jetzt auch bekommen.
Das kann aber natürlich auch damit zu tun haben, Sibylle, dass in der ehemaligen DDR der Weltfrauentag ja auch tatsächlich eher als Muttertag gefeiert worden ist.
Ja, weil man das natürlich ersetzt hat mit diesem eher sozialistischen und wollte alles, was so christlich und diese Feiertage wollte man natürlich verdrängen, ne? Also weil ja auch Kirche nicht so präferiert war da. Nee, das war schon die arbeitende Frau und deren Leistung geschätzt wird. Also gut, ich habe ja zu DDR und Frau auch nochmal ein Sonderverhältnis, weil ich fand, da hat dann explizit die Komplettausbeutung stattgefunden, weil die hat dann nun alles gemacht. Ne? Die hat dann nun gearbeitet, Funktionen inne gehabt, hat zu Hause trotzdem noch gekocht und geputzt und ja, das, also da fand ich es hier dann besser, ehrlich gesagt, die Stellung der Frau fand ich am besten besser.
Also ohne jetzt groß auf den Muttertag eingehen zu wollen, aber hat der denn tatsächlich eine kirchliche Konnotation?
In der DDR?
Nicht, oder? Also in Westdeutschland eigentlich auch nicht. Ich finde es ehrlich gesagt ganz lustig, dass wir jetzt also über den Frauentag eingestiegen sind und jetzt so ein Ost-West-Vergleich-Ding machen. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Weil das scheint ja sehr unterschiedlich wahrgenommen zu sein. Ich glaube jetzt für uns, also ich habe eben auch, ich wohne zwar in Osten, Ost-Berlin, aber ich habe auch eine westdeutsche Sozialisation. Und da hat sowas wie Frauentag einfach wirklich überhaupt keine Rolle gespielt.
Genau das ist es. Deswegen kam ich auf den Osten, weil im Osten hatte es diese Rolle. Das war halt richtig gefeiert. Da gab es immer Wahnsinnsbetriebsfeiern. Und als ich hier im Westen war und anfing, meinen Westfreundinnen zum 8. März, hey, alles Gute zum Internationalen Frauentag, haben die sich gefragt, hä, was will die jetzt? Die haben das gar nicht verstanden. Das musste ich dann 10.000-fach erklären, weil das überhaupt nicht, das war gar nicht auf dem Schirm.
Aber um nochmal zu der Sache mit dem Muttertag zu kommen. Muttertag, das war doch eine Erfindung der Nationalsozialisten, oder nicht? Also da wurde der Weltfrauentag ja im Prinzip wieder abgeschafft. Und dann wurde der Muttertag dann groß gefeiert.
Ja, genau. Zwischen 1933 und 1945 war der Frauentag verboten. Eben weil es aus einer sozialistischen Bewegung kam. Also der durfte nicht gefeiert werden. In Deutschland jedenfalls. Und dann, da gab es ja diese, ich finde, schöne Geschichte, dass die Frauen dann am 18. März quasi so rote Sachen rausgehängt haben, so als Protest gegen dieses Verbot. Auslüften nannten die das, glaube ich. Also die haben dann so rote Sachen auf die Wäscheleine gehängt und oder aus dem Fenster oder so rote Schals, um sozusagen still dagegen zu protestieren, dass das unter den Nazis verboten war. Das fand ich finde, solche Geschichten fand ich total cool. Also,
ja, das habe ich auch
gelesen. Dass die das gemacht haben. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwo habe ich das mal gelesen. Und das ist eben so eine Form des Widerstands der Frauen war.
Also Hitler präferiert, aber ich meine, es wäre in den USA irgendwie eine Sache gewesen, dass man das dort gefeiert hat.
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich hatte es auch immer ein bisschen so mit den Nazis verknüpft, das mit dem Muttertag. Aber wahrscheinlich, weil man sofort denkt, Mutterkreuz und
Na, die Frau.
Und sich einem da sofort ganz viele Bilder auftun.
Einmal klugscheißen. Der Muttertag hat seinen Ursprung in der frühen amerikanischen Frauenbewegung tatsächlich.
Also
Pastorengattin war es. Anne Maria Jarvis führte 1858 Mother's Day Works Club ein.
Aber macht ihr eigentlich was Besonderes am Weltfrauentag? Ist das für euch irgendwie noch so, ist das präsent oder, weil ich muss gestehen, mir ist es jetzt erst wieder präsent durch den Podcast. Ich hätte jetzt einfach nur gedacht, ach, in Berlin ist halt frei.
Sorry. Jetzt, ich sende, wie gesagt, nur lustige Nachrichten, ne? So aufmunternde Frauennachrichten.
Schon mal gut.
Also Kampfesnachrichten.
Sehr gut.
Ja, bei mir spielt es, würde ich sagen, jetzt auch keine so große Rolle mehr wie früher vielleicht mal, als ich noch bei der Antifa war. Da gab es dann auch eben Kundgebungen und natürlich wurden dann auch diese Blümchen verteilt, worauf ich jetzt heute allerdings auch eher verzichten würde oder könnte. Naja, und ein Instagram-Post absetzen, das würde ich vielleicht heute jetzt noch machen.
Das ist auch eine gute Idee, ja.
Den Weltfrauentag, den finde ich nach wie vor wichtig und gerade auch in diesen Zeiten ist er nicht noch mal wichtiger, wenn wir jetzt auch an die Kriege denken, die uns ganz nah sind, auch wenn wir immer denken, die sind so weit weg.
Ich glaube auch, dass es in diesen Zeiten wichtiger wird, aber ich habe jetzt eher so an Wiedererstarken der konservativen Bestrebungen in unserer Gesellschaft gedacht. Aber gut, die Kriege sind eigentlich meistens die Frauen, die am meisten drunter leiden. Meinst du das so?
Also, weil sie gleich doppelt leiden, jetzt bin ich schon wieder beim Thema Mutter, weil sie zum einen ihre Kinder in den Krieg lassen müssen und weil ihnen das schlimmste Leid widerfährt, was dir als Frau widerfahren kann.
Na, ich habe jetzt gerade gedacht, als weißt du das, ich glaube, Sibylle, du hattest das gesagt, ne, dass die auch ein bisschen immer so dieses Festklopfen des Opferstatus nicht so ganz, dass sie dabei nicht so ganz wohl ist. Hast du das gesagt? Oder?
Das, nee. Ich war das.
Mhm. Aber, du warst das. Aber ich mag auch kein Opfer sein, das stimmt.
Eben, ne?
Mhm. Aber nee, dann Krieg
sie haben
ich
wahrscheinlich
auch, denken,
auch eher eine Wahl, kein Opfer zu entschuldigen.
Ja, das ist genau der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Wir haben eine Wahl da. Also, was in anderen Teilen der Welt nicht der Fall ist. Nee, also ich an Krieg denke ich jetzt gar nicht mal, weil ehrlich gesagt, ich könnte keinen Unterschied machen, was schlimmer ist, zu Hause seinen Sohn und seinen Mann verlieren oder im Graben rumhängen bei minus 20 Grad und Leute abschießen. Also ich finde nach wie vor, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber ich finde, das Aktuelle für heute ist, dass ein Wahlrecht erkämpft wurde, weil es ist einfach, man hat eine Stimme bekommen. Man hat einfach eine Stimme, die man nutzen kann und der Zivilgesellschaft leisten kann. Also mit, ja, eine Bürgerin eben des Landes sein, ne, und seine Stimme abgeben. Das finde ich nach wie vor einen der ganz, ganz großen Erfolge. Und ansonsten finde ich es immer noch total wichtig, daran zu erinnern, wenn ich jetzt auf Amerika gucke und diese Nummer mit Schwangerschaftsabbruch, also das ist zum Kotzen.
Ja, na, ich denke auch, Frauenwahlrecht, das stimmt schon. Ich habe das jetzt gerade für ein Buch recherchiert, mir noch mal vor Augen geführt. Wenn man sich überlegt, seit wann wir wählen dürfen, da komme ich wieder drauf, dass das für die Generation meiner Tochter so völlig selbstverständlich ist. Ich meine, wenn man sich vorstellt, in Deutschland ist es seit 1918, glaube ich. Großbritannien 10 Jahre später. Und in Frankreich, weil das habe ich nämlich eben gerade für den Roman recherchiert, ist das volle Wahlrecht für Frauen 1944. Und in der Schweiz.
Der Schweiz 74. 19,
ja, 71 oder 74, ich weiß nicht genau. Aber jedenfalls, ich habe auch gedacht, holy shit. So. Und ich meine, das Recht auf Scheidung zum Beispiel in Deutschland, das ist von 1977. Also wenn man sich das mal, da komme ich wieder drauf, auf welchen Schultern wir stehen. Also von daher, um auf deine Eingangsfrage vielleicht nochmal zurückzugehen, erfüllt mich persönlich ist tatsächlich auch mit Dankbarkeit dieser Kampftag. Eben die Frauen, die dafür gekämpft haben, dass wir jetzt hier völlig selbstverständlich sagen können, in unserem Breitengraden, in unserem Land müssen wir uns nicht auf eine Opferrolle reduzieren lassen und wir dürfen völlig selbstverständlich mitgestalten, aktiv und passiv, auch am politischen Geschehen hier. Also Dankbarkeit ist jetzt blöd, weil es ist eine Selbstverständlichkeit, aber dass es eine Selbstverständlichkeit ist, ist ja eben auch so gewachsen, eben die verschiedenen Wellen des Feminismus. Es geht ja schon eine Weile, auf den wir jetzt, ja, aber dass es eben überhaupt ein Thema ist, ne? Dass wir jetzt hier 2024 am Weltfrauentag sitzen, drei Frauen, die schreiben und uns über das Wahlrecht freuen, ist irgendwie auch strange, oder?
Ich glaube, die UN spricht ja auch jedes Jahr ein neues Motto aus für den Weltfrauentag. Ich meine gelesen zu haben, dass in diesem Jahr das Motto wäre Inspire Inclusion.
Das Aktionsbündnis International Women's Day hat zum Internationalen Frauentag 2024 genau das Motto ausgegeben, Inspire Inclusion. Also wenn andere dazu inspirieren, die Inklusion von Frauen zu verstehen und wertzuschätzen, schaffen wir eine bessere Welt. Und wenn Frauen selbst dazu inspiriert werden, einbezogen zu werden, entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit, Relevanz und Ermächtigung.
Ja, ich habe das so für mich auch so verstanden, als wir das vielleicht auch ein bisschen darauf abzielen könnte, Frauen nochmal nicht nur als eine homogene Gruppe, die sie ja auf keinen Fall sind, wahrzunehmen, sondern auch in ihrer Vielfältigkeit zu feiern und eben alle verschiedenen Lebensformen, die man sich so aussuchen kann als Frau oder auch nicht aussuchen kann, aber wir hier können es uns in der Regel aussuchen, dass wir nicht irgendwie das eine als besser, das andere als schlechter werten, sondern vielmehr noch miteinander statt, wie es ja auch oft leider noch ist, gegeneinander arbeiten.
Meine Frage, was haltet ihr von Frauenquote?
Oh, gute Frage. Ich fürchte, sie ist nötig, damit wir sie irgendwann nicht mehr brauchen.
Ja, so ähnlich sehe ich das auch.
Ich habe jetzt gerade, als ihr Inclusion gesprochen habt, habe ich natürlich auch an die Frauen gedacht, die sich ihr Frausein nochmal ganz anders erkämpfen müssen, als wir die jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass wir bei unserer Geburt Frauen waren und uns immer noch als Frauen sehen. Also Aber es gibt natürlich auch Frauen, die um ihr Frausein ringen. Und das ist, glaube ich, auch in unserer so modernen Gesellschaft nicht so selbstverständlich. Ich rede jetzt von Transfrauen oder Menschen, die eben non-binär sind.
Du meinst jetzt, es ist nicht selbstverständlich, dass das akzeptiert wird?
Ja, glaube ich schon. Also da ist vieles in Bewegung gerade, was ich auch sehr toll finde. Aber ich glaube, und da hat sich ganz viel getan und das finde ich sehr schön. Aber ich glaube, es ist nicht so, trotzdem nicht so selbstverständlich und frei von, ja, ich möchte auch mal Kampf sagen, weil der Weltfrauentag ja auch ein Kampftag ist. Und ich glaube, dass die Frauen, die sich Frau sein erkämpfen, sprich Transfrauen, gut, das ist auch ein Problem, was auch Transmänner haben, aber ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft, da gibt es, glaube ich, noch viel, ich will es jetzt nicht Aufklärungsarbeit nennen, das klingt jetzt schon wieder so didaktisch, das steht mir auch gar nicht zu, aber ich glaube, dass wir da auch viel mehr noch ins Gespräch kommen sollten, auch wir Frauen, auch so einen Tag da zu nutzen. Also wir haben ja, du hast vorhin Alice Schwarzer angesprochen, die ja zu Transfrauen ja eine durchaus kontroverse Meinung hat und auch andere Leute, die jetzt sich als TERFs bezeichnen oder bezeichnen lassen müssen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Fremd- oder eine Selbstdefinition ist. Aber da ist ja zum Beispiel, das sind ja auch Themen, über die man spricht. Also dass Frausein ja auch nicht eine selbstverständlich festgesetzte Größe ist in unserer Gesellschaft.
Ja, das stimmt. Da kann ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, also nicht aus indirekter eigener Erfahrung sprechen, weil ich eine Freundin habe, die eine Transperson ist und die in Stuttgart lebt, in der Nähe von Stuttgart auf einem Dörfchen. Und da ist es also alles andere als einfach, sich zu zeigen, um nicht zu sagen, es ist eigentlich unmöglich.
Ja. Also da wäre jetzt für mich auch zum Beispiel so ein Tag, wo man sagt, die Solidarität unter Frauen, also jetzt Frauen, sämtlicher Frauen, wäre an so einem Tag auch angebracht, finde ich, darüber nachzudenken.
Ja, auf jeden Fall. So ganz kann ich auch nicht nachvollziehen, woher diese Angst kommt, die ja offenbar da ist, dass jetzt plötzlich wahllos irgendwelche Männer sich entscheiden könnten, jetzt eine Frau sein zu wollen, um irgendwie Zugang zu Toiletten zu bekommen oder so etwas, was ja so ein bisschen auch von J.K. Rowling aufs Tablett gebracht wurde. Ich persönlich kann das in keiner Weise nachvollziehen.
Aber es ist doch ein tolles Kompliment, dass die meisten Frauen werden wollen. Wer will schon Mann werden?
Naja, da gibt es schon noch einige.
Also wirklich?
Ich weiß gar nicht, okay. Ich weiß gar nicht, ob das mit Wollen zu tun hat. Ich glaube, also ich bin keine Transperson, deswegen scheue ich mich auch, in deren Namen zu sprechen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand jetzt unbedingt will, sondern dass es etwas ist, was jemand tun muss, weil er sonst nicht er oder sie selber ist.
Ja, natürlich. So meinte ich das ja auch, ne? Also ich habe ja jetzt aus der anderen Perspektive gesprochen, aus der Perspektive der Leute, die jetzt fürchten, da könnte jemand so etwas einfach mal so entscheiden.
Ja, nee, bin auch eher drauf eingegangen, warum will jemand ein Mann sein? Ich glaube, eine Transperson will nicht irgendetwas sein, sondern ist etwas und muss teilweise einen schmerzvollen Weg dahin zurücklegen, oder?
Genau.
Und da kann ich eben auch manchmal nicht verstehen, warum da nicht auch auch was Transfrauen angeht, eine Solidarität unter uns Frauen da ist. Weil ich meine, also, dass jetzt ein Mann eine Transition anstößt, um jetzt irgendwie Zugang zu Frauentoiletten haben, also das halte ich doch
absurd.
Für so unwahrscheinlich. Also
ja,
völlig absurd. Dafür werden auch viel zu viele Frauen auf offener Straße. Da musst du nicht die irgendwie... musst du dich nicht als Transfrau ausgeben, das kannst du auch, also jetzt mal zynisch gesprochen, das kannst du auch woanders haben. Also das halte ich wirklich für absurd. Ich weiß nicht, habt ihr euch jemals schon von einer Transfrau bedroht gefühlt? Ich nicht, im Gegenteil.
Nee, absolut nicht.
Oder?
Ja. Das war jetzt gerade mal das Aktionsbündnis International Women's Day. Es gibt drei Mottos. Ich habe extra nachgeguckt, ob es Mottos oder Motti heißt. Motti ist ganz alt, kann man auch benutzen, aber bleiben wir bei Mottos, so wie es auch im Duden steht. Der Verein UN Women Deutschland, der begeht den Tag mit dem Schwerpunktthema Beschleunigung der Gleichstellung der Geschlechter und Teilhabe aller Frauen. Vielleicht sollte man da in Klammern tatsächlich auch nochmal das dann dazusetzen. Und Mädchen durch Armutsbekämpfung sowie durch die geschlechtergerechte Stärkung von Institutionen und Finanzpolitik. Da sind wir aber noch meilenweit weg, oder?
Das stimmt, ja.
Und dann habe ich noch einen, die Vereinten Nationen mit ihrem Slogan Invest in Women, Accelerate Progress, also in Frauen investieren, Fortschritte beschleunigen. Die Gleichstellung der Geschlechter und das Wohlergehen von Frauen in allen Lebensbereichen in den Blickpunkt stellen, denn nur so lassen sich eine wohlhabende Wirtschaft und einen gesunden Planeten schaffen.
Ja, dazu kann ich was sagen, eben genau meine Freundin aus Zürich, die sehr stark engagiert war in Microcredits für Frauen in Indien und Ländern, wo Frauen eben noch nicht diese Gleichstellung erfahren. Und sobald diese Frauen mittels kleinen Krediten sich ein eigenes Business aufbauen konnten, hat sich auch sofort die Stellung in der Familie geändert natürlich, ne? Und man hat eine ganz andere Stimme bekommen. Das finde ich eben wichtig. Ja, gerade durch Bildung und Beruf und eine Möglichkeit, ja, einen Beruf auszuüben.
Ja, und auch das damit verbundene Empowerment, ne? Dass Frauen also, eben auf einmal ihre Familien ernähren können oder auch dann bestimmen können, dass sie autonom leben wollen, weil ihre finanzielle Situation das zulässt, ist auch nicht selbstverständlich.
Ja, ich muss mal ein bisschen, um es mal aufzumischen, das Wort Gleichstellung, also so ganz gleich glaube ich nicht, dass es wird jemals, weil es sind einfach andere Kräfte vorhanden, ja, die diverse Probleme mit sich bringen. Und zum Zweiten, es wird wohl noch eine Weile dabei bleiben, dass die Kinder nicht ganz im Labor gezeugt werden. Sprich, das heißt, Frauen werden immer noch Kinder bekommen und die erste Zeit auch dafür sorgen. Und ich finde halt wichtig, dass die Politik dafür sorgt, dass da gerade Ausgleich in der Rente stattfindet. Und finde es ganz toll auch, dass Väter sich jetzt mehr einbinden in diese Arbeit. Also ja, aber wie gesagt, so ganz gleich irgendwie, warum, wieso? So, das Wort gleich, das hat für mich eine Schwierigkeit.
Ja, aber es ist ja die Frage, ob man das überhaupt will, gleich. Aber gleichwertig wäre für mich schon was anderes als gleich sein.
Ja, das stimmt. Stimmt.
Oder?
Ja, sehe ich auch so.
Und ich würde schon wollen, dass es gleichwertig ist, ob ich jetzt es ist nun mal so, dass die Frauen schwanger werden und dass du dann dich in der Regel auch am Anfang um das Kind kümmerst. Aber dass es halt eben sowohl rententechnisch und auch so gleichwertig ist mit dem, was ein nicht gebärender Mensch tut. Also da würde ich eine Gleichheit schon anstreben, aber eben nicht in der Sache, sondern in der Wertigkeit. Und ich glaube, da gibt es auch noch ziemlich viel zu tun. Ich glaube, wobei ich da auch vielleicht muss man fairerweise sagen, das ist, ich denke immer noch, also da ist ein bisschen was im Wandel jetzt, finde ich auch total schön, aber ich glaube, es ist immer noch einfacher für eine Frau, sich aus dem Berufsleben rauszuziehen, weil sie sagt, ich habe ein kleines Kind, als für einen Mann. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht dasselbe, leider. Oder? Was meint ihr?
Ja, also ich bin keine Mutter, daher kann ich das nicht beurteilen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich mich da als Frau auch verantwortlicher gefühlt hätte, wahrscheinlich als mein Partner.
Naja, das kommt drauf an, was man für eine Stellung im Beruf hat, ne? Und wie sich die Familie dann, also das Paar entscheidet, wer jetzt das mehr Geld verdient zum Beispiel und deswegen lieber weiterarbeitet, also oder gerade ich weiß nicht gerade irgendeine Karriere macht, also das, ja, das müssten immer die beiden wahrscheinlich unter sich entscheiden.
Ja, das stimmt schon. Ich finde es halt manchmal von der Wahrnehmung interessant. Also zum Beispiel ich bin mit auch einem Schriftsteller verheiratet, das heißt, wir sind beide Freiberufler und wir haben ein Kind zusammen, das ist jetzt schon erwachsen, aber wir haben, als das Kind klein war, gesagt, wer wenn nicht wir schafft das sozusagen gleichmäßig zu verteilen. Und das haben wir auch tatsächlich gemacht. Es gab bei uns Mama-Tage und Papa-Tage. Das hat auch super geklappt, war auch fürs Kind cool. Hatte zwei Bezugspersonen, die dann da waren, wusste halt, heute ist Papa-Tag oder Mama-Tag. Da gehe ich dann hin, den anderen lasse ich in Ruhe arbeiten. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Lesereise war, bin ich sehr oft gefragt worden, Frau Peters, Sie haben doch ein kleines Kind, wo ist denn das jetzt? Und dann habe ich immer gesagt, naja, das hat ein Vater. Und dann habe ich meinen Mann mal gefragt, dann wirst du auf Lesereise gefragt, wer sich um dein Kind kümmert? Und dann hat er gesagt, nö. Und was ich damit sagen will, ist, dass es von der Wahrnehmung, glaube ich, immer noch was anderes ist. Ich habe dann halt, also mir war es dann irgendwann auch egal, weil ich gesagt habe, nö, das ist cool, so wie wir das lösen. Ich fand es halt nur interessant, dass ich das gefragt wurde als Frau und mein Mann, der wirklich, eigentlich muss man wirklich sagen, genau dieselbe, gut, der hat es nicht auf die Welt gebracht und auch nicht gestillt, aber sobald das Kind abgestillt war, einfach genau dieselbe Sorge und Betreuungsarbeit geleistet hat. Und er wurde das nicht gefragt. Aber das finde ich jetzt, also es ist ja nicht nur blöd für mich, also ich fand es auch nicht so schlimm, aber es ist ja auch blöd für ihn. Also dass er nicht selbstverständlich als derjenige gesehen wurde, der sich eben um ein kleines Kind kümmert. Fand ich schon interessant. Also wie sehr da doch immer auch noch die Rollen festgeschrieben sind. Ja, teilweise, da gebe ich dir recht, Sibylle, weil es einfach so ist, dass sich die Frauen mit Geburt und Stillen und Betreuung hinterher einfach erstmal mehr zu tun haben. Aber sobald die Kinder da sind und abgestillt sind, es ist ja eigentlich nicht so, dass es unbedingt die Frauen machen müssten. Ist ja auch in unserer Gesellschaft jetzt nicht mehr unbedingt so. Da hat sich ja viel geändert, obwohl ich mich manchmal frage, das fand ich jetzt zum Beispiel interessant, um mal drauf zurückzukommen, was du, Sibylle, erzählt hast, dass du manchmal gedacht hast, dass es in der DDR eigentlich auch so ein bisschen Augenwischerei war. Man hat dann am Weltfrauentag eine Nelke bekommen, aber eigentlich musste man viel mehr wuppen als der Mann, der vielleicht Feierabend hatte nach der Arbeit.
Definitiv. Und viel weniger Gedanken darüber. Also in meiner Erfahrung musste man sich in der DDR mehr gefallen lassen von Männern. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Also da war überhaupt kein Bewusstsein dann für eine Umgangsform irgendwie.
Was ich schon krass finde, weil ja eigentlich jetzt zum Beispiel so Sachen wie Kinderbetreuung und Berufstätigkeit von Frauen eigentlich, soweit ich das weiß, viel besser geregelt war, theoretisch.
Ja, genau. 6 Monate und dann das Kind ab in die Krippe, genau. Also da war gar keine andere Möglichkeit. So.
Also man hatte auch keine Wahl, oder?
Nicht so wirklich, weil alle hatten ihren Arbeitsplatz, der musste ausgefüllt werden und Kind ist halt mit 6 Monaten in die Krippe gekommen und dann in den Kindergarten. Gut, das hatte natürlich auch unter anderem das System, dass man sofort die sozialistische Erziehung mitbekommen hat. Ja,
na klar.
Von 6 Monaten an. Ja, halt autoritäres System, ne?
Eine Frage stellt sich mir noch, weil das vorhin so anklang, als ich auf die Kriege hinaus wollte, dass ein bisschen die Angst herrscht, wenn wir jetzt auf den November 2024 gucken, wenn wir sehen, was bei uns gerade in Deutschland los ist. Wächst da eher die Angst, dass die Rolle der Frau wieder zurückgedreht wird oder dass die Frauen wieder in Gänsefüßchen kleiner gemacht werden?
Nee, bei mir, deswegen habe ich das mit dem Wahlrecht, präferiere ich das Wahlrecht. Darauf möchte ich hinaus, genau auf den November 24, dass man seine Stimme nutzt. Und nicht, dass man seine Stimme nutzt. Möglichst gegen diesen ganzen Hass, diesen ganzen, also ob das politische Konsequenzen jetzt für Frauen hat, das weiß ich jetzt noch nicht, falls da die falschen Parteien dran kommen. Keine Ahnung. Ich glaube ja auch immer noch an den eigenen Willen und die eigene Kraft, was zu tun und ja.
Ich habe das bislang noch gar nicht so spezifisch auf die Frauenrechte gesehen, weil ich gestehen muss, dass ich, wenn ich auch nur darüber nachdenke, was das für Folgen haben kann, dieser Rechtsruck in unserem Land, dann denke ich, dass das gesamtgesellschaftlich so absolut verheerend ist für alle, dass ich jetzt gar nicht in erster Linie an die Frauen gedacht habe. Ich habe natürlich an Leute gedacht, die hier auch an Frauen natürlich auch, aber es war jetzt sozusagen nicht das erste Thema, was mir dabei einfiel, muss ich gestehen, weil ich viel mehr Angst habe, dass eben sehr viele Menschen, die aus guten Gründen bei uns leben oder sich hier ein Leben aufbauen wollen oder zu uns gekommen sind, ich kenne jetzt Leute, die haben Angst, dass sie dann ausgewiesen werden, wenn die Rechten hier ans Ruder kommen. Ich meine, es ist doch ein absoluter Albtraum für alle, nicht nur für die Frauen.
Also da müssen wir uns natürlich auch klar machen, dass Frauen jetzt nicht per se die besseren Menschen sind, sondern es können natürlich auch Frauen die Partei wählen, von der wir alle nicht möchten, dass sie gewählt wird.
Das war jetzt gerade ein guter Satz, weil wir haben ja zwei sehr starke Frauen links und rechts und man sieht, besser ist es auch nicht als ein Mann. Also schlimmer kann es ein Mann nicht machen.
Ja, das kommt noch dazu.
Ja, ganz richtig. Ich finde diese Alice Weidel einfach unter aller Granate, genau.
Stimme ich dir absolut zu. Und was ich auch jetzt noch gedacht habe, was ich so richtig perfide finde, dass ja dann teilweise Rechte daherkommen, auch so Leute wie Alice Weidel, und Frauenrechte, also die Causa Frauenrechte dazu missbrauchen, um zu sagen, also na, wir alle schon gehört, islamophobe Sprüche abzulassen. Dann sind sie auf einmal alle Feministen, die Rechten. Weil, ja, das ist ja, wenn der Islam hier ins Ruder kommt und dann so richtig die Angst geschürt, dann habt ihr Frauen gar nichts mehr zu melden. Muss ich mir auch schon anhören, muss ich sagen.
Das war Gaulands bester Marketingtrick, dass er Alice Weidel eingesetzt hat und die noch dazu mit einer Frau verheiratet ist. Damit es richtig modern ist, ist es wirklich. Aber ich finde auch die demagogische Stimme von Sarah Wagenknecht, um es auch hier ganz klar zu sagen, auch unter aller Granate. Gerade ihre Haltung zum Ukraine-Krieg finde ich ganz furchtbar. Und ich möchte nicht die Freiheit zurückdrehen, dass man in diese Position kommen kann, wenn man es partout möchte. Also prima, dass das klappt für Frauen, aber man sieht, sind nicht unbedingt dann die Besseren. Also es hat damit nichts zu tun, hat absolut nichts mit Qualität oder Fortschritt, was da. Ja.
So modern ist das jetzt aber auch nicht, von wegen lesbisch sein. Das gab's auch schon vor über 100 Jahren.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Also wir springen tatsächlich ins Jahr 1922. Und Katja Kulin ist jetzt gefragt mit Geliebte Orlando.
Ja, gerne. Also, ich habe eine Romanbiografie über die Liebe zwischen Virginia Woolf und Vita Sackville-West geschrieben. Und dabei zusätzlich auch noch den Einfluss beleuchtet, den die beiden wechselseitig auf ihr Leben und auch ihr Werk hatten. Wie du gerade schon sagtest, Christian, die beiden haben sich Ende 1922 kennengelernt. Da war der Kontakt aber zunächst noch sporadisch und so wirklich intensiv wurde es erst ab 1924. Von da an hat die beiden eine wirklich enge Freundschaft miteinander verbunden, die dann Ende 1925 auch intim wurde. Vita Sackville-West hat sich selber, wir würden vielleicht heute sagen, als Transperson betrachtet oder vielleicht auch als non-binär. Sie selbst hat von einer Doppelnatur gesprochen. Sie hat also zeitweise sogar auch mit einer Geliebten als Mann in Paris gelebt und hatte ansonsten viele lesbische Liebschaften. Für Virginia Woolf war aber natürlich diese Liebe zu Vita Sackville-West was ganz Besonderes, da sie sich bis dato eigentlich als frigide wahrgenommen hat, als nicht in der Lage, Sexualität zu genießen. Und das hat sich dann mit Vita geändert. Und die beiden hatten dann so ungefähr 3 bis 4 Jahre eine intime Beziehung und danach hat sie dann eine lebenslange Freundschaft miteinander verbunden.
Erzähl ruhig mal noch ein bisschen mehr.
Okay. Dann erzähle ich so ein bisschen von dem literarischen Einfluss, noch den die beiden aufeinander hatten. Der wahrscheinlich berühmteste Einfluss, den Vita auf Virginia hatte, ist derjenige, dass Virginias Werk Orlando eine Hommage an Vita ist. Orlando, der junge Edelmann, der sich im Laufe von 300 Jahren, die sein Leben umspannt, in eine Frau verwandelt und fortan als Frau lebt, ist eigentlich Vita, spiegelt Vitas Leben und auch das Leben ihrer Vorfahren auf Noel wider. Es gab aber noch andere Einflüsse. Vita ist mit Sicherheit auch die Ursache dafür, dass Virginia Woolf sich generell begonnen hat, ein bisschen mehr mit ihrem Verhältnis zu Frauen auseinanderzusetzen. Das wird schon in Mrs. Dalloway deutlich, indem so ein bisschen auch Virginias erste Liebe wieder aufscheint in der Figur der Sally Seton, die eigentlich ziemlich ja realitätsgetreu dargestellt wird. Und zwar ist sie in Wirklichkeit in Virginias Leben Madge Simmons gewesen, die Person, in die Virginia als junges Mädchen verliebt war. Und so scheint sie in Mrs. Dalloway wieder auf, wahrscheinlich angestoßen durch die Freundschaft zu Vita. Ja, und Vita wiederum war weniger von Virginia sexuell fasziniert, würde ich sagen, sondern vielmehr von ihrem Intellekt. Und sie hat sich von ihr so ein bisschen anstecken lassen, von ihren literarischen Ansprüchen und versucht, dementsprechend auch ein bisschen literarischer zu schreiben, als sie es bis dahin getan hat. Und sie hat dann auch für die Hogarth Press, den Verlag der Wolves, Bücher geschrieben und mehrere dort veröffentlicht.
Ich würde Katja gerne etwas fragen. Du hast einen Roman über diese beiden Frauen geschrieben. Welche Form hast du dafür gewählt? Also erzählst du diese Liebesgeschichte aus der Perspektive der einen oder der anderen oder schaust du als Autorin da drauf?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich am Anfang auch gestellt habe. Wie mache ich das am besten? Und man kann sagen, dass ich szenenweise zwischen den Perspektiven der beiden Frauen wechsle. Also immer so ein bisschen mehr der einen und dann mal wieder der anderen über die Schulter schaue. Zwischendrin nehme ich aber schon auch die Autorinnenperspektive ein, also die Allwissende, die so ein bisschen mehr in den Text eingreift und ein bisschen mehr weiß als die Figuren in dem Moment.
Das heißt, du hast quasi 3 Stimmen in deinem Roman, die mir dann diese Geschichte dieser beiden Frauen nahebringen?
Ja, ich denke, so kann man das sagen. Ne, diese Perspektiven sind jetzt nicht immer streng voneinander getrennt. Aber im Prinzip gibt es diese 3.
Und darf ich dich fragen, was dir sozusagen die Geschichte dieser beiden, diese auch diese Liebes- und auch sich gegenseitig kreativ befruchtende Geschichte, was sie dir bedeutet hat? Also, dass du dich so sehr da reingekniet hast, dass du einen kompletten Roman daraus gemacht hast?
Also dazu muss ich sagen, das ist ja nicht meine erste Romanbiografie, die ich geschrieben habe. Zum Beispiel in der davor hatte ich mich mit Simone de Beauvoir und ihrer Liebe zu Nelson Algren, dem amerikanischen Schriftsteller, gewidmet, befasst. Und es interessieren mich einfach interessante Liebesgeschichten, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit bisher noch nicht ganz so breit bekannt sind, mich mit denen zu befassen. Also es ging jetzt nicht darum, jetzt möchte ich unbedingt eine lesbische Liebesgeschichte erzählen oder eine heterosexuelle, sondern einfach eine spannende Liebesgeschichte, die einigen Menschen vielleicht noch etwas geben kann auch gleichzeitig. Also diese Thematik mit Vita und ihrer Doppelnatur fand ich natürlich auch sehr spannend aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Und ja, so kam das dann, dass ich dem Verlag das vorgeschlagen habe, das als nächstes zu machen. Und es hat dann auch funktioniert.
Es sind aber ja, um aufs große Thema aus dem ersten Block zu kommen, tatsächlich immer die Frauen. Du hast jetzt Simone de Beauvoir gerade angesprochen, aber wir reden natürlich ja auch noch über Gala Eluard, die Muse von Salvador Dali. Wir reden über Marlene Dietrich.
Ja.
Wir reden jetzt nicht über Barfußlaufen, weil sonst läuft Sibylle weg, weil das hat was mit Sport zu tun.
Ja, bitte gerne. Ja, das stimmt. Die sogenannten, ja, also ich möchte es jetzt nicht starke Frauen nennen, weil das auch so ein Terminus ist, der mich fast so ein bisschen stört. Aber spannende Frauen sind schon mein Thema. Angefangen hatte ja alles mit Irmgard Keun, die ja auch so ein bisschen von der deutschen Literaturwissenschaft, sage ich mal, vergessen wurde lange Zeit, bis Ursula Krechel sie dann in den 70er Jahren wieder ans Tageslicht geholt hat, worauf sie dann ja nochmal so einen kleinen Aufschwung erleben durfte und dann aber doch auch wieder so ziemlich in der Vergessenheit verschwand. Und ja, da so meinen kleinen Beitrag zu leisten, vielleicht diese Frauen wieder so ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu heben, das finde ich spannend.
Ich ziehe starke Frauen zurück, gebe dafür zu, über Irmgard Keun bis zum Podcast wenig gewusst zu haben. Und bevor jetzt alle anderen nachgucken und mal schnell googeln, dann erzähl uns da auch noch ein bisschen von Irmgard Keun.
Irmgard Keun war eine Schriftstellerin, eine Vertreterin der sogenannten neuen Sachlichkeit in den 20er, 30er Jahren. Ihr berühmtester Roman ist wahrscheinlich Das Kunstseidene Mädchen, aber sie hat zum Beispiel auch Gilgi, eine von uns, geschrieben und dann eben auch den nationalsozialismuskritischen Roman Nach Mitternacht. Und ja, nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, wurden ihre Bücher verboten. Sie ist auch ein Opfer der Bücherverbrennungen geworden. Und ist dann ins Exil gegangen, war eine Zeit lang Partnerin von Josef Roth und hat es dann irgendwann geschafft, illegal wieder nach Deutschland zurückzukommen, noch während des Krieges, wo sie dann also versteckt gelebt hat, bis dann endlich alles vorbei war. Und sie ist danach aber schriftstellerisch nicht mehr so wirklich auf die Beine gekommen und wurde dann eben vergessen.
Und wie findest du diese Figur? Ich finde das super spannend, weil ich finde mich da natürlich sehr wieder, weil ich mich mit meiner Arbeit ja auch auf die Suche nach vergessenen Frauen mache. Aber wie findest du diese Frauen? Machst du dich dezidiert auf der Suche oder findest du beim Lesen, Recherchieren oder so eine Figur und denkst, okay, da gehe ich mal näher ran und tiefer rein?
Ja, das hat natürlich schon mit meinen eigenen Interessen auch zu tun. Also ich komme im Prinzip darüber auf diese Frauen, dass sie mich irgendwann in meinem Leben schon einmal interessiert hatten oder es auch aktuell noch tun. Und dann tauche ich erstmal ein bisschen tiefer ein und schaue, was gibt das denn so wirklich her? Reicht das für ein ganzes Buch? Ergibt das Sinn? Kann ich das einem Verlag verkaufen? Und dann geht's los.
Nee, also was Katja gesagt hat, mit dem Finden von Figuren und das Interesse an Frauenfiguren. Ich habe auch sowas gehabt, dass mich was über 40 Jahre nicht losgelassen hat. Und zwar, weil ich daran auch nach dem Widerspruch gesucht habe. Ne? Und zwar war das jetzt ein Hörspiel für den Hessischen Rundfunk, was ich gemacht habe. Und das war der Fall Petra Kelly, Gerd Bastian. Und dabei ist es noch nicht mal die Frau, sondern auch ihre Beziehung zu Männern. Also das ist eigentlich die politische Geschichte und die private Geschichte. Und wenn ich das jetzt verallgemeinere, um es mal von Frauen wegzuholen, dann ist es diese Utopien und die Revolution, die sich im Privaten aber selbst nicht ausdrückt. Also das war eben ein Verhältnis, was von einer starken Abhängigkeit geprägt war, glaube ich, nach all den Recherchen, die ich gemacht habe. Ich habe aber dann auch eine freie Sache draus gemacht, weil es mir zu langweilig war, weil es schon so viel gibt an Auslegungen und warum nun der Mord passiert ist. Und er hat sie ja erschossen und sich dann selbst erschossen. Und insofern kann ich die Figuren, die Katja genannt hat, die sie bearbeitet, das sind natürlich auch interessante Frauen in Beziehung zu ihrer Umwelt, zu ihren Partnern. Was für Art von Beziehungen sind das? Ja.
Du hast ja gerade was Spannendes angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich, dass sich das öffentliche Leben und das Private oftmals unterscheiden und teilweise sogar widersprechen. Das ist mir besonders bei Simone de Beauvoir auch aufgefallen. Und das könnte man jetzt kritisch sehen. Ich fand das aber eigentlich immer ganz toll zu sehen, okay, auch diese Ikonen sind letztendlich ganz normale Menschen, ganz normale Frauen gewesen mit Unsicherheiten und mit Widersprüchen. Und ich persönlich finde das auch auf eine Art empowernd.
Ja, deswegen habe ich es auch genannt. Natürlich fällt das öffentliche und das private Ich. Also natürlich fällt das auseinander, sicher auch bei uns oder ich weiß nicht. Aber es ist eben interessant, das zu sehen. Also nicht nur die einzelne Figur, sondern die Figur in ihren Beziehungen und möglichst solche starken Geschichten zu wählen, an denen wir alle was lernen können oder ja. Mhm. Also ich fand halt zum Beispiel, jetzt um ein Beispiel zu nennen, ich fand, als ich anfing, die Recherchen um Petra Kelly, die ja die Grünen-Partei gegründet hat und starke Ikone der Friedensbewegung war, fand ich interessant oder habe das wahrgenommen als völlig realitätsfremd. Oder zum Beispiel, als die Mauer gefallen war und Deutschland sich darum gekümmert hat, wie machen wir eine Währungsunion, wie kriegen wir den Osten jetzt damit rein in das Paket und dass die sich dann um die Wälder halt gekümmert haben, ne? Und wie wahnsinnig das in einer Sicht von heute auf damals entgegen allem ging, was damals aktuell war, das und wie man sich dann verstrickt und wie man dann auch einen politischen Abgang macht, ne, und eben nicht mehr interessant ist. Man hat ja dann hinterher festgestellt, dass die 3 Wochen tot in dem Haus lagen und dass niemandem aufgefallen ist. Also ja, ja, und eben auch den privaten Teil mit großen Idealen, dass eine Beziehung eher Freundschaft sein soll und Solidarität. Und was findet privat statt? Ein Mann spielt die Beschützerrolle, entscheidet als Militär, was jetzt meine Auslegung des sogenannten Doppelselbstmordes oder erweiterten Selbstmords ist, meine Auslegung ist, der hat den Abgang erkannt, hat als Militär entschieden, für sie mit, ohne ihr Wissen und hat das durchgezogen.
Das ist natürlich eine krasse Geschichte. Ich habe tatsächlich...
aber Beauvoir und Sartre ist auch krass, muss man sagen, oder? Deswegen ja, finde ich es schon korrekt. Dass, ja.
Aber bist du mit dieser Kelly-Geschichte, bist du da mehr reportageartig vorgegangen oder hast du auch eine fiktionale Form oder eine... bist du da auch in die Deutung gegangen?
Also ich denke, dass ich meine Version gedeutet habe und wie gesagt, ich habe unglaublich viel recherchiert und habe dann alles weggeschmissen, weil das sind so Fälle, das wird dir genauso gegangen sein, Katja, es gibt wahnsinnig viel Literatur über diese, außer Irmgard Keun vielleicht, gibt's natürlich schon viel über Sartre und Beauvoir und sicher auch über Sackville West und Briefverkehr und bla. Also ich habe, wie gesagt, dann alles weggeschmissen, habe versucht, den Bezug zu heute zu finden. Klammer auf, Umweltbewegung, Klima, Krieg, Frieden, Bewaffnung, Bundeswehr oder nicht. Und das ist alles, das erschien mir auch, als ich dann angefangen habe, politische Ideen zu recherchieren, ist mir bewusst geworden, wie alt das alles ist, wie das immer wiederkehrt. Und das habe ich sozusagen zum Anlass genommen und habe dann doch eine sehr freie Sache draus gemacht, also in Hörspielform.
Kann man sich das noch irgendwo anhören?
Ja, das Hörspiel wird gerade produziert und wird im April 24 gesendet. Aber das hat mir sozusagen Spaß gemacht. Und ich denke, ich weiß nicht, war das bei dir auch so, Katja, dass man, wenn man dann einsteigt in die Briefe, in sehr private Dinge und Reden und alles, was es so gibt,
Ja, also erstmal finde ich, stellt man schnell fest, dass das Material doch auch ziemlich zusammenschrumpft, weil letztendlich doch die eine immer von dem anderen sich wieder was nimmt und sehr viel sich doch wiederholt, einfach nur nochmal wiedergegeben wird. Und darum waren mir dann die Originalquellen, also sprich Briefe und Tagebücher, letztendlich dann doch die wichtigste Ressource, auch um eventuelle Fehler, die dann auch immer weitergetragen wurden, aufzuspüren, soweit es ging. Und ja, was Deutungen und Interpretationen angeht, lasse ich natürlich schon auch die bisherigen nicht außen vor, bin aber da auch nicht immer einer Meinung und scheue mich dann auch nicht, das dann so darzustellen, wie ich es verstanden habe und eben einfach noch meine Deutung dann neben die anderen zu stellen. Ich sag mal so, das Genre Romanbiografie ist ja sowieso auch so ein bisschen angreifbar, weil man immer sagen kann, ja, was ist denn jetzt Fakt und was ist Fiktion? Und ich kann nur für mich sagen, ich versuche mich so gut wie möglich an die verfügbaren Fakten zu halten. Aber natürlich, das ist ja vollkommen klar, Gespräche sind nicht so wiedergegeben, wie sie stattgefunden haben. Da waren wir nun mal alle nicht dabei. Aber ich nehme dann eben Versatzstücke zum Beispiel aus Briefen oder einfach Dinge, die sehr wahrscheinlich erscheinen, weil sie vorher schon mal thematisiert wurden und so weiter und baue das dann auch in Gesprächsform ein.
Aber
Und so
Katja,
versuche
selbst
ich einfach,
Geschichte, selbst die
ja.
Historiker, ne, sind nicht korrekt. Es ist nun mal unsere Sicht von heute, ne, mit unserem
Ganz
Bewusstsein von
genau.
heute. Ja, und selbst Geschichte, die erzählt wird, wandelt sich so stark, ja, so
Ja, ganz
stark.
genau.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich auch immer so eine Gratwanderung zwischen, also man recherchiert, man eignet sich die Thematik an und dann entscheidet man sich halt für eine Stimme oder für eine Umsetzung. Das ist natürlich einerseits vielleicht in Anführungsstrichen eine Anmaßung, das ist es sicher, aber andererseits gibt man ja auch den Frauen, die man vielleicht zu Unrecht vergessen findet, wie es dir jetzt mit Irmgard Keun ging, wie es mir mit den Frauenfiguren ging, den ich versucht habe nachzuspüren literarisch. Also man gibt ihnen ja eine Stimme. Und es ist sozusagen eine Anmaßung, die man versucht, in ihrem Sinne zu formulieren. Kann man das so sagen? Also für
Ja,
deine Stimme auch?
würde ich dir absolut zustimmen. Ja, und ich habe auch immer versucht, natürlich respektvoll zu bleiben und auch manche Schritte, die ich noch hätte gehen können, dann nicht zu gehen. Gerade bei Irmgard Keun, die ja leider irgendwann auch schwerst alkoholabhängig war und mehrere Jahre in einer Psychiatrie verbracht hat. Das sind dann so Dinge, die ich auch nur andeute und wo ich nicht wirklich reingehe, weil ich finde, da ja, das möchte ich mir dann auch nicht anmaßen.
Mir ist was ganz Komisches passiert. Ich hatte, bevor das produziert wurde, hatte ich das meinem Freund vorgelesen und also die ersten Anfänge. Und ich habe ihm meine privaten Meinungen dazu mitgeteilt über die beiden Figuren und dann sagte er, oh, pass auf, dass du die nicht so negativ siehst, ne? Weil ich am Anfang, wie gesagt, habe ich gedacht, das ist ja völlig realitätsfremd und ihn konnte ich von Anfang an nicht leiden. Ich finde, er hat sich wirklich an eine berühmte Frau gehangen. Und jetzt wollte ich natürlich versuchen, diese ganz privaten Meinungen auch rauszuhalten. Aber ja, so, jedenfalls, als ich das jetzt angehört habe in der Produktion, ja, dachte ich, ist ja irre. Das ist ja voller Mitleid und eigentlich so das Gegenstück von dem, was du innerlich immer dachtest, wenn du die Reden gelesen hast. Also, naja, wie gesagt, es. Ja, es ist sehr, es ging so hin und her, ne? Zwischen völlig wahnsinnig und ja, genau, stimmt, alles nachvollziehbar. Sind ja ganz oft gerade bei diesen moralischen Debatten, ja, da ist ja immer, der andere ist ja immer unmoralisch. Und man hat das natürlich ganz stark gehabt bei Kelly und Bastian, dass eben genau die anderen, die sind immer die Bösen und sie waren immer auf der guten Seite, da wo das ganze Leid der Welt eben war und ja, das hat sich für mich manchmal sehr pathetisch und realitätsfremd angehört. Aber das Ergebnis ist ein anderes. Das Ergebnis ist, die Sachen, die ich sie sagen lasse, sind zwar schwierig in der Umsetzung, aber trotzdem aktuell und irgendwie, ja, noch aktuell. Mhm. Klammer auf Freundschaft in der Beziehung oder auf der politischen Ebene, ja, eine Forderung nach angemessenen Gedanken über die Umwelt und.
Katja Kulins geliebte Orlando ist seit November 2023 auf dem Markt. Wir bleiben beim Frauenthema natürlich. Ab März zu haben, Nackt war ich am schönsten, ein Roman über die subversive Kraft weiblicher Selbstermächtigung. Und schon wieder geht es um Frauen. Veronika, du hast ja eben schon angesprochen, dass dich auch die Frauen faszinieren und interessieren. Und in deinem neuen Roman geht es gleich um drei Frauen.
Ja, streng genommen geht es sogar um vier Frauen. was der Roman versucht, ich habe das neulich mal, als ich mit jemandem darüber gesprochen habe, als ein Spiel bezeichnet. Und zwar, ich kann ja mal kurz die Geschichte skizzieren. Also es kommt nach 20 Jahren eine Frau, Toni genannt, in ihr oberhessisches Heimatdorf zurück, 2 Wochen zu spät zur Beerdigung ihrer Mutter. Und die will eigentlich das geerbte Haus, in dem sie mit ihrer Mutter und ihrer verstorbenen Großmutter aufgewachsen ist, will sie eigentlich schnellstmöglich wieder loswerden. Und man darf auch zu Recht vermuten, dass sie auch alle Geschichten, die damit zusammenhängen, schnellstmöglich wieder loswerden will. Aber sie, als sie da hinkommt, hat sich im Gartenatelier eine sehr alte Frau von sehr extravagantem Auftreten eingenistet, die offenkundig auf Toni gewartet hat und die sich als Elsa von Freytag-Loringhoven vorstellt. Das kann aber nicht sein, weil Elsa von Freytag-Loringhoven, die Toni auch ein Begriff ist, weil sie Restauratorin ist und ein bisschen was von feministischer Kunstgeschichte gelernt hat. Elsa von Freytag-Loringhoven war eine Künstlerin, Performerin, Dadaistin der ersten Stunde und sie ist aber 1927 in Paris verstorben. Wie gesagt, es kann nicht sein, dass sie da ist. Sie ist aber da und so wird eben ein Roman draus. Ich bin also in die komplette Fiktion dahingehend auch gegangen, dass ich diese Figur der Elsa von Freytag-Loringhoven, die tatsächlich eine, die gab es wirklich, die hat tatsächlich gelebt. Ich fand die wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant. Und je mehr ich über ihre Geschichte recherchiert habe, desto mehr habe ich mich geärgert, dass sie so vergessen ist und fand das schade und habe aber. Deswegen frage ich auch immer nach der Form, weil ich das immer ganz interessant finde. Ich habe davor 2 Romane auch über historische Frauenfiguren geschrieben. Da habe ich aber jeweils die Zeit gewählt, in der sie gelebt haben. Und diesmal kam das irgendwie nicht hin. Und ich habe sehr lange eben nach einer Stimme für diese Frau oder eine Stimme, die diese Frau präsentiert, gesucht. Und ich habe sie einfach ins Jahr 2013 versetzt. Und sie widersetzt sich ihrer Auslöschung so sehr, dass sie eben da noch da ist und dieses Dorf, diese Geschichte, diesen Roman ordentlich aufmischt.
Das ist doch die Frau, der man nachsagt, dass sie das Duchamp, die Toilette, ja, eigentlich von ihr stammt,
dass
die
sie Idee. Das Fontaine, genau. Und da ist es natürlich, als Romanautorin darf ich natürlich derbe Position beziehen und darf sie das also natürlich auch in aller Form für sich reklamieren lassen. Also sie erzählt, also aus diesem Roman setzt sich auch so ein bisschen ihre Lebensgeschichte zusammen, die sie der Toni im Lauf der Handlung immer wieder erzählt, weil es geht eben um Selbstermächtigung und diese Loringhoven war eine Frau, die sich, von daher passt es auch wieder zum Weltfrauentag, die sich dem, sie ist 1874 in Swinemünde geboren und hat sich immer sämtlichen Rollen, Klischees, Erwartungen an sie als Frau, hat sich allem widersetzt, sei es, dass sie getan hat, was sie wollte, dass sie autonom losgezogen ist, dass sie auch sexuell völlig selbstbestimmt war oder sein wollte, sich das einfach genommen hat, damit wahnsinnig viel Anstoß erregt hat, wurde natürlich als Verrückte, und ich weiß nicht, was bezeichnet, vielleicht war die auch verrückt, aber auch das muss ich als Romanautorin gar nicht entscheiden, sondern ich kann sehr Partei für sie ergreifen und sie reden lassen und ihren Fall quasi selber verfechten lassen. Und ja, ich entscheide mich einfach, dass die zumindest mal geistige Urheberin. Es spricht auch wirklich sehr viel dafür, dass es tatsächlich auf sie zurückgeht, dieses Fontaine. Also, weiß ich nicht, kennt ihr das? Dieses von Marcel Duchamp? Also, es ist ein Pissoir, war ein Ready-Made, das heißt, es wurde signiert. Matt ist es signiert worden, die Signatur, da gibt es auch sehr viele Spuren, die zu Elsa von Freiburg-Loringhofen führen, dass auch die Signatur von ihr ist. Und das ist quasi das Kunstwerk, was Marcel Duchamp weltberühmt gemacht hat.
Und das ist auch die Wende in der Kunst, dass man einfach nur ein Museum braucht und egal, was man da reinstellt, durch die Institution Museum wird's zur Kunst, selbst wenn man ein Klo da reinstellt. Also ja, deswegen genau, finde ich das toll.
Und die Idee dahinter ist halt, alles kann Kunst sein, wenn ich es ihm zuschreibe. Also Elsa von Freiburg-Loringhofen hat zum Beispiel mal nur einen Abflussrohr, so ein Siphon ist das, glaube ich, gefunden. Und hat es, und wenn man das sieht, also es gibt da noch Abbildungen von, und sie hat es Gott genannt, ein Abflussrohr. Und die Kunst bekommt dadurch die Bedeutung, dass ich sie ihr zuschreibe, dass ich sie zur Kunst erhebe. Also die hat auch aus ganz vielen Alltagsgegenständen Installationen gemacht und hat eben auch den Blick auf die Sachen. Und ich finde da, das war für mich zum Beispiel so ein Aha-Moment, dass ich gesagt habe, sie verändert total meinen Blick auf eine Sache, indem sie zum Beispiel einen Eisenring aufhebt und zum Kunstwerk erhebt und es ist und ich sehe auf einmal etwas ganz anderes. Also es gibt den Dingen eine andere Bedeutung und sagt, Kunst ist da, wo ich sie dazu erkläre.
Und das finde ich auch toll, dass du so eine Figur nimmst, weil das erinnert mich und die heute hinstellst, weil und ihr Aufmerksamkeit gibt's dadurch. Das erinnert mich an eine Geschichte von Herfried Münkler, die er erzählt hat, dem die Studenten und Studentinnen vorgeworfen haben an der Humboldt-Uni, dass er keine griechischen alten Philosophinnen präsentiert. Und er sagte daraufhin, gut, dann lesen wir Sappho, aber auf Griechisch. Und zwar einfach, es gab eben keine Frauen weiter, die bis zu einer gewissen Zeit, es gab sie einfach nicht. Die haben weder die Uni Zugang gehabt noch sonst was. Sie saßen zu Hause, haben gestickt und insofern kommt's, dass eben Duchamp berühmt ist und ja, dass heute auch Künstlerinnen gesehen werden. Also, sorry, wenn ich das so sage.
Ich wollte mal darauf hinaus, Veronika, wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei deinen vorherigen Büchern, dann ist ja dein Ansatz der, dass du dir historische Personen aussuchst und sie dann aber in einen fiktiven Kontext setzt oder auch fiktive Figuren hinzufügst. Also wie das zum Beispiel in Das Herz von Paris der Fall ist. Sehe ich das so richtig?
Ja, das siehst du absolut richtig. Das ist auch ein sehr langer Prozess, eben bis ich dann die Form des Erzählens für mich finde, weil mich die Figuren interessieren. Ich recherchiere da auch ganz lange und dann kommt immer, wenn ich denke, so, ich weiß jetzt ein bisschen mit denen umzugehen, weiß, wer die sind, kenne ihre Biografie, dann erst kommt sozusagen meine eigentliche Arbeit. Welche erzählerische Form verwende ich für die? Und dann gibt das immer, also in dem, ich habe einen Roman über die englische Dichterin und Performerin Edith Sitwell geschrieben und die wird eben erzählt aus einer fiktionalen Perspektive einer Frau, die ich ihr an die Seite gestellt habe, die sie durch ihr Leben begleitet. Und auch im Folgeroman gibt es eben auch eine erfundene Figur, die eben in das Paris der 20er Jahre, 20er und 30er Jahre kommt und in die Buchhandlung Shakespeare and Company wandert und eben da die Frauen den Leserinnen vorstellt, indem sie ihnen begegnet und sich daraus eine Geschichte entspinnt.
Ja, total interessant.
Und bei dem jetzigen Roman war das halt so, dass ich mit dem historischen Setting nicht weitergekommen bin. Also ich musste für mich nochmal einen Schritt weitermachen und einfach auch in eine andere Zeit mit dieser Figur gehen. Da hat natürlich eine Dadaistin eigentlich ganz gut gepasst, weil der Dadaismus sich sowieso auflehnt gegen die Gesetzmäßigkeiten, gegen was festgeschrieben scheint. Keine Regel gilt, wir können uns unsere eigene Regel machen, von daher passte das da ganz gut. Und als ich dann mal diese Idee hatte, wurde diese Figur auch für mich lebendig und konnte eben in Romanform gegossen werden. Also
einmal ist lebe das Klischee, der Mann fragt, warum der Titel Nackt war ich am schönsten.
Ja, das ist, ja, der Titel fetzt, ne? Die Entstehung des Titels ist eigentlich auch ein bisschen lustig. Das ist mit meiner wunderbaren Lektorin am Telefon entstanden. Er sagt, wir brauchen mal einen Titel. Ich hatte einen Arbeitstitel, da sagte ich aber schon, das wird nicht der sein. Und ich habe, also der Roman baut sich eben so auf, dass zwischen den Kapiteln, die über diese Toni, die eben da in dieses Dorf kommt und die Elsa trifft, dazwischen sind immer ganz kurze Kapitel, wo ich versucht habe, der Elsa eine eigene Stimme zu geben. Das ist mehr so, ich will nicht sagen gedichtartig, aber das sind so Kurztexte, wo sie halt teilweise auch sehr heftig, teilweise auch sehr pointiert redet. Und da gibt es eben eine Stelle, da ist ein bisschen länger, aber da sagt sie, da spricht sie eben auch von der Selbstermächtigung, also dem, was sie sich halt selber genommen hat. Und sie sagt, in diesem Teil sagt sie, nackt war ich am schönsten, trug Titten und Titel mit Würde und Stolz. Und während meine Lektorin fragte, was denn für ein Titel ist, er sagt doch mal einfach, blätter doch mal durch, dann habe ich so runtergescrollt und habe ihr so ganz viele Sätze vorgelesen und bei diesem ist sie hängen geblieben und sagt, der bleibt im Ohr hängen, den nehmen wir. Und ich fand ihn eigentlich auch ganz lustig, weil er eben genau, er spielt ja, er sagt ja nicht nackt, bin ich am schönsten, sondern nackt war ich am schönsten. Es hat natürlich auch was, klingt natürlich auch an die Wahrnehmung von Frauenkörpern, die auch wieder die Selbstermächtigung, sich die Schönheit zuzusprechen. Elsa von Freytag-Loringhofen war ein sehr bekanntes Nacktmodell, auch als sie schon etwas sehr alt ist, ja nicht geworden, sie ist mit 53 Jahren verstorben und hat auch für sich in Anspruch genommen, die Schönheit ihres Körpers jenseits der Klischees und der Vorstellungen, die an Frauenkörper herangetragen wurden. Und von daher passt dieser Titel ganz gut und finde auch ganz schön, dass sie sprechen darf im Titel. Und bin auch mal sehr gespannt auf die vielen Wortspiele, die die Kritiker und Kritikerinnen damit spielen werden. Ich hoffe darauf. Und ja, bewusst auch provokant gewählt.
Christian, ein Cliffhanger.
Ja, hast ja recht. Wir machen gleich nackt
provokant,
weiter.
Provokant.
Wir machen gleich, genau, wir machen gleich nackt und provokant weiter.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben gesagt, wir machen nackt und provokant weiter. Deshalb zitiere ich mal. Die Medusa hatte ich vor der Reise auf der Versace-Unterhose gesehen, als Ricky mir einen klassischen Tripper spendierte. Ein Abend im Juli, eine knallige Medusa mit dem Duft von Tandil Ocean Breeze. Wir vögelten vor dem Spiegel in der Umkleide. Wir näherten uns dem Höhepunkt, als mein Telefon vibrierte.
Das ist die Seite 1 von 9mm Cut.
Mhm. Ich dachte eher nicht an provokant, ich dachte eher an Dada. Also ich fühle mich als Dada des Kriminalromans.
Super. Ich kaufe dein Buch, ehrlich.
Sehr gut. Sagt die Frau, die im Kloster war.
Ja, lange ist her.
Ja, den Ball musst du jetzt aber noch einmal aufnehmen, weil wahrscheinlich gibt es kein Interview, Veronika. Das bist du aber auch selber schuld, wenn du da auch noch ein Buch drüber schreibst. Wahrscheinlich gibt es kein Interview, wo du nicht auf die Klosterzeit angesprochen wirst. Aber
ja, schade eigentlich. Ich habe gedacht, das hättet ihr jetzt mal geschafft, aber
Ja, aber doch nicht, wenn wir über Nackt und über Vögel reden. Dann komme ich doch natürlich sofort, lande ich doch sofort im Kloster.
Aber Sekunde mal, ist das einfach mal so ein Woche Schweigewochenende oder war das eine echte
das
Kloster?
Waren viele Jahre.
Ich werde verrückt.
Ja, ich habe in meiner Jugend oder meinem jungen Erwachsensein einige Jahre in einer benediktinischen Kommunität mitgelebt. Ja, lang ist her und ich bin auch inzwischen auch so gar nicht mehr in der katholischen Kirche beheimatet, was ich auch nur temporär war, aber Ja, das war eine Phase meines Lebens, eine lustige. Und darüber habe ich auch ein Buch geschrieben. Ja. Auch ein gutes Frauenthema, by the way.
Klingt interessant.
Ja, war es auch.
Was ist ein gutes Frauenthema? Also bin ich raus oder Kloster? Also meine Tante ist ja auch ein Nonne, also insofern.
Das war jetzt Kloster versus Tripper, ne?
Kloster versus Tripper ist auch ein guter Titel. Wir sollten vielleicht zusammenarbeiten. Nein, aber ein Kloster ist natürlich auch, eine klösterliche Kommunität ist natürlich auch ein Ort, wo Frauen verschiedenste, also ob es heutzutage noch so ist, weiß ich nicht, weil die ja viel auch Nachwuchsprobleme haben, aber in dem, wo ich war, lebten halt Frauen aller Generationen zusammen. Die jüngste war 20, die älteste war paar 90. Und das ist, also da könnte man wahrscheinlich einen kompletten eigenen Podcast drüber machen. Aber das ist natürlich auch zum Thema Frauen und Zusammenleben von Frauen und Frauensolidarität oder fehlende Solidarität und so weiter, ist natürlich auch ein interessantes Thema. Mal abgesehen vom Sex oder Nicht-Sex. Um jetzt wieder zum Nackt und zum Vögeln mit vibrierendem Handy zurückzukommen. Weil eigentlich wollte, glaube ich, Sibylle was über ihr Buch erzählen.
Der Ausflug ins Kloster sei mir verziehen. Katja, hast du noch eine klösterliche Frage?
Nicht wirklich. Ich hatte da aber auch vorher schon drüber gelesen. Also ich war informiert bereits.
Also ab auf den Teppich.
Ja, also 9mm Cut ist der zweite Kriminalroman, den ich geschrieben habe. Und diesmal ist es also eine Frau für außergewöhnliche Fälle sozusagen, die unter einem falschen Namen nach Zürich geschickt wird. Und ihr Auftraggeber ist ein Fleischtycoon und sie soll seine Stiftung überprüfen. Und die Stiftung ist natürlich, kommt der Hauptfigur von Anfang an verrottet vor, ja, aber sie ist erstmal eine stille Beobachterin der ganzen Geschehnisse und sie kommt also dort, soll zusätzlich noch Schwarzgeld von dem Fleischtycoon für einen Kunstkauf verwenden. Und als sie in Zürich ankommt, erwarten sie dort zwei Leichen. Einmal ein Kopf in einer Plastiktüte vor dem Büro dieser Stiftung und auch ein toter Geschäftsführer der Stiftung. Ja. Sie selber ist untergebracht bei dem Treuhänder Karnowski, der ein Freund des Stiftungsgründers ist und der ist mit einer russischen Ehefrau verheiratet. Und in der Villa befindet sich noch ein Freund von Karnowski, ein Anwalt, der in Singapur und London eben seine Büros betreibt und der die Hauptfigur, die im Folgenden Yves Klein genannt wird, macht eben Yves sexuelle Avancen, ja, so. Das Ganze spielt in einer fast horrorartigen, viktorianischen Atmosphäre, hat eine Prise schwarzen Humor. Und was kann ich noch erzählen, damit ich nicht zu viele Spoiler gebe? Die Ehefrau versucht, Yves mit ihrem Mann zu verkuppeln. Und ganz wichtig ist meine Lieblingsfigur, die Kunsthändlerin Mascha Havenstein. Und alles, was Feminismus in diesem Roman betrifft, sagen nur die dunklen Figuren. Die hauen die feministischen Parolen raus. Also, ja. Ja, was soll ich noch sagen? Das war's im Groben. Dann gibt's noch Zwillinge in der Villa, die einerseits arme Opfer sind der ganzen Umstände dort und auf der anderen Seite immer einen Horrorauftritt haben, also irgendwie recht unheimlich. Ja, also irgendwie über seinen eigenen Roman zu sprechen, ist wirklich auch Horror. Aber sag mal's mal so, ich bin froh, und man sagt ja immer, das zweite Buch ist das Schlimmste. Ich bin einfach froh, das zweite Buch liegt hinter mir. Und wenn ich noch ein drittes und ein viertes schaffe, dann bezeichne ich mich als Autorin.
Da. Ich kann das so gut nachvollziehen. Also ich meine, du bist natürlich Autorin, sobald du was geschrieben hast, aber ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich habe inzwischen 8 Bücher publiziert. Oh. Und wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, komme ich mir immer noch vor wie eine Hochstaplerin, wenn ich sage Schriftstellerin.
Ey, das ist es. Und weißt du was? Ich habe es einmal, habe ich es ausprobiert. Ein einziges Mal habe ich es ausprobiert, wie das klingt, im Zug. Und ich habe gesagt, auf die Frage, ach, was machen Sie beruflich? Ich bin Autorin. Und was kam? Der hat seinen Laptop aufgeklappt und hat mir sofort einen Text gezeigt.
Oh no, wirklich?
Wie ich den finde, ja.
Immerhin
ein Text über seine
gefragt,
Firma.
Ob man davon leben kann. Nämlich von mir immer die Frage. Kann man davon leben?
deswegen mache ich noch meinen Textiljob nebenbei.
Und was hast Fitzek gesagt? Abgelehnt?
Nee, das war ein Text über seine Mitarbeiter in der Firma und über die Kaffeeküche und sowas.
Oh, richtig cooles Zeug.
Richtig cool, ja, richtig cool. Richtig cool. Ich habe beim Lesen einen kleinen Schweißausbruch gekriegt und habe versucht, trotzdem optimistische Worte zu verwenden.
Oh, bist du nett. Ja, aber passiert euch das auch manchmal, dass Leute zur Lesung kommen? Ich will das jetzt gar nicht wertend sagen, weil manchmal steckt da auch ganz viel Herzblut hinter und bestimmt auch ganz viel Können, aber dass manchmal Leute zur Lesung kommen und möchten eigentlich gerne, dass ihr was für deren Manuskripte tut und man ist dann immer so ein bisschen hilflos.
Ihr seid halt schon richtig berühmt, also da kommt sowas natürlich. Hm? Nee, bei mir noch nicht. Also.
Nee, bei mir aber ehrlich gesagt auch nicht. Wobei, ich bin ja auch noch als Lektorin tätig. Das ist dann sozusagen das, womit bei mir das Geld dann reinkommt, das Nötige. Und da ist es schon so, ja, dass ich manchmal dann Leute schon auch enttäuschen muss und sagen muss, ich glaube, es ist besser, es beim Hobby schreiben zu lassen, weil das wird ganz schwer. Ja. Und oft sind aber die Erwartungen so groß. Also die Leute sehen dann schon die Verfilmung vor sich und es passt oft nicht zueinander, die Erwartung und das, was dann auf dem Papier steht.
Boah, meistens davon möchte ich ein bisschen.
Ne, die bescheidenen Leute, die sind meistens dann auch wirklich gut.
Ja, ich hoffe, ich habe nicht mit der Zusammenfassung eine Anti-Werbung gemacht, weil das ist echt schwierig, einen Kriminalroman ohne jetzt
aber
zu spoilern.
Aber ich finde auch, das ist total schwierig, den eigenen Roman so irgendwie zusammenzufassen, weil man hat dann irgendwie 200, 300, keine Ahnung, wie viele Seiten geschrieben und ich finde, es hat ja zum Beispiel auch gute Gründe, warum Lektoren und Lektorinnen, die Klappentexte schreiben, das machen ja, also man redet da als Autorin schon mit, aber eigentlich ist das super sinnvoll, dass das die Lektorin macht, weil ich würde, glaube ich, ein halbes Jahr dran sitzen, bis ich das auf die wenigen Sätze zusammengefasst hat, wie das meine tolle Lektorin aus dem Ärmel schüttelt. Also ein Verleger hat mir auch mal gesagt, du musst deinen Roman in zwei Sätze zusammenfassen können, sonst kannst du ihn nicht verkaufen und ich glaube nicht, dass der Recht hatte. Ich will das nicht glauben, was er
hat. Zum Beispiel hätten die genommen, alter Mann verführt junges Mädchen, lässt sie sitzen, Faust 1. Hätten die das genommen? Interessiert das jemand? Ein Satz, ne? Faust. Nee, und dann vor allen Dingen Öffentlichkeit, ne? Podcast. Also wenn ich an meinem Computer in meinem Zimmer sitze, da fühle ich Sicherheit. Wenn Öffentlichkeit dazu kommt, da ist der Zwang, man muss was Kluges sagen und irgendwie, schlimm.
Aber du scheißt dir doch sonst nichts.
Eben, wenn ich alleine bin und mein Papier hab, da die Fantasie, das ist einfach die Konfrontation mit der echten Welt, die ist schlimm, aber in meinem Kopf, meine Welt, mein Universum, ne, da bin ich ja der Herr. Basta, so sieht's aus.
Das unterschreibe ich mal.
Ja, ne? Da kann man in aller Ruhe kann man schön andere beleidigen, andere wieder in den Himmel heben, sich selber weghauen, was weiß ich, eben seinen Spaß haben. Und kaum kommt die Öffentlichkeit, die störende Öffentlichkeit dazu, wie in einem Podcast. Naja, nee, und dann, wenn ich mir Podcasts anhöre, habe ich immer das verdammte Gefühl, dass die alle immer so klug sind und die reden tolle Sachen und auch flüssig, gebrauchen fantastische deutsche Sätze mit einer super Grammatik.
Ich weiß ja nicht, was du hörst.
Zum Beispiel Herfried Münkler.
Nein, aber ich kann das schon verstehen. Ich finde es manchmal auch, ich höre mir ja relativ viele so Literaturpodcasts an oder auch so Interviewpodcasts, die finde ich immer ganz schön und ich finde das immer total toll, wenn Leute so ganz eloquent darüber reden können, was sie machen. Ich kann das auch.
Ja, eloquent ist ein gutes Wort.
Wobei ja die Öffentlichkeit, ich meine, wir sind ja alle drei Leute, die publizieren. Das heißt, wir gehen ja freiwillig mit unserem Zeugs an die Öffentlichkeit.
Ja.
Und ich muss auch sagen, also ich kann das total nachvollziehen. Ich denke auch jetzt, ich sitze auch die ganze Zeit hier und denke, oh Gott, was habe ich denn jetzt eigentlich für Müll geredet die ganze Zeit. Aber andererseits ist das ja auch Teil des Spiels, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Und ich habe dann immer so, zum Beispiel vor der ersten Lesung, also die Premierenlesung, denke ich vorher mal, also, oh Gott, warum hast du das gemacht? Jetzt werden sie dir draufkommen, dass du das eigentlich gar nicht kannst. Und dann schraube ich mich in sowas rein. Aber wenn ich dann da sitze und vorlese und die Reaktion der Leute sehe, dann habe ich manchmal auch so einen Moment, wo ich denke, dafür habe ich das auch gemacht, dass andere Leute jetzt sozusagen in meinen Geschichten sein können und daraus ja ganz oft auch was Eigenes machen. Das merkt man ja auch manchmal, wenn man so auf Lesungen zu Figuren gefragt wird, dann habe ich schon oft so Momente gehabt, dass ich so überlegen muss, das habe ich geschrieben, ach okay, so kann man das lesen. Und das finde ich dann total toll.
Ja, das ist echt ein schönes Gefühl, muss man sagen, ja.
Ja, wenn die Leute was Eigenes draus machen. Oder mir hat mal auf einer Lesung eine Frau gesagt, Frau Peters, ich habe Ihnen das übel genommen, dass die und die Figur gestorben ist. Ich habe geweint. Und dann habe ich gesagt, ach Gott, vielen Dank, das ist so ein schönes Kompliment, was Sie mir machen, dass Sie diese Figur beweinen. Das fand ich wirklich total toll. Und da sehe ich auch den Sinn darin, warum ich das veröffentliche, was ich in meinem Schreibtisch da mir zusammenklöppel.
Roland Barth, Tod des Autors. Entschuldigung, das war jetzt mal ein kluger Satz, oder? Das war mal richtig.
Es fielen bisher ganz viele kluge Sätze. Ich habe ganz viel gelernt und bei mir ist halt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in diesem Podcast, dass die Autoren und Autorinnen eben ihre Bücher selber vorstellen. Das hat auch den großen Vorteil, dass ich nie in die Gefahr komme, zu viel zu spoilern. Und wisst ihr was? Ihr habt das alle drei so toll gemacht, dass alle Leute jetzt sofort schreiben an buchgeschenke@sprengerspricht.de und das jeweilige Buch geschenkt haben wollen oder gewinnen wollen. Also insofern, außerdem waren wir doch, sind wir hier doch unter uns.
Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Sibylle, du warst ja nun schon mal da, du bist ja auch Podcast-Profi.
Und das war schlimm.
Warum hast du Ärger gekriegt? Weil du in Ausgabe 106 gesagt hast, die wollen von mir eine Fortsetzung der Serie. Und jetzt habe ich mir was ausgedacht, jetzt verarsche ich sie so, dass sie es nicht mal merken. Gab es da ja, Ärger?
Jetzt, ja, ganz richtig. Jetzt habe ich eine Figur, die ihren Namen nicht nennt, genau. Nee, also mit das Sportding, oh Gott, oh Gott.
Unabhängig vom Sport, sondern das, was ich gerade gesagt habe, die wollten ja tatsächlich eine Reihe von dir und du hast gesagt, Mensch, da denke ich mir jetzt irgendeinen Trick aus.
Ja, das war so hin und her, das war ein bisschen hin und her. Erst war so eine Euphorie da, diese starke Hauptfigur weiterzuführen aus dem ersten Roman. Aber ehrlich gesagt, ich hatte auch die Nase voll von der und ich wollte jetzt was anderes. Es ist jetzt sind alle Figuren, glaube ich, stark in dem Roman und die Hauptfigur ist eher eine sehr stille Beobachtende, die eigentlich nichts weiter macht als ständig Zungenbrecher einzusetzen, um sich zu verstecken, ja, also sowas.
Was sich nicht geändert hat, ist der Sprachstil, der Schreibstil. Es ist immer noch provokant und es ist tatsächlich auch noch in jedem Satz, wo du denkst, ach, wow, oder wo du dann einmal fett oder fies grinsen musst.
Das fasse ich jetzt als Kompliment auf.
Das war auch als Kompliment gemeint.
Danke, danke.
Außerdem freue ich mich ja wirklich immer, wenn ich Bücher habe, die jetzt nicht 500 oder 600 Seiten sind. Da wart ihr ja alle drei sehr, also für mich sehr, sehr leserfreundlich.
Siehste, Frauen sind bescheidener, ganz einfach, ne? Diese Werke mit Thomas Mann, 1600 Seiten, 1006 Seiten eben.
Aber dann jetzt die Frage an die beiden anderen, weil ja nun, Sibylle, jetzt überhaupt nicht zu eurem Genre passt. Lest ihr das? Also jetzt natürlich nach dem Podcast, wo sie so sympathisch ist und so viel tausend kluge Sachen gesagt hat, klar. Aber ich meine jetzt generell.
Oh, ja. Also das Buch werde ich selbstverständlich lesen. Generell mag ich Thriller ganz gerne. Krimis auch, aber dann, ne, also eher so Richtung Psychothriller, das ist so mein Ding. Und ich finde aber auch, die Hauptfigur hört sich so spannend an, dass unabhängig vom Genre mich das so oder so interessiert.
Ja, mir geht es, also ich bin eigentlich so gut wie gar keine Krimileserin. Ab und zu lese ich mal welche, aber das sind dann meistens so ältere Sachen. Aber das Buch werde ich selbstverständlich auch lesen, weil auch so, ich will natürlich nach diesem fetzigen Einstieg, den du, Christian, vorgelesen hast, natürlich wissen, wie das weitergeht. Und finde das super spannend und werde das mir auf jeden Fall mal besorgen. Das sind, glaube ich, zwei Bände jetzt, ne? Das ist der zweite.
Nee, das erste ist einfach Davenport 160x90, das zweite 9mm Cut. Das Ding ist einfach, ich schwöre euch, ich bin der Karl May des Kriminalromans. Ich habe nämlich keine Kriminalromane gelesen und habe dann den ersten geschrieben und danach, nach dem ersten, habe ich angefangen, Krimis zu lesen. Und da habe ich allerdings verdammt gute entdeckt, muss ich mal sagen. Wirklich sehr gute.
Es gibt viele gute, oder? Ich muss mich da auch mal mehr mit beschäftigen.
Ja, es gibt wirklich großartige Ideen. Ja, und zwar, pass auf, mein absoluter Liebling ist Kim Jong-ha, ein Koreaner. Ohne zu spoilern, die eine Geschichte, nordkoreanischer Spion wird in Südkorea vergessen. Das ist die eine. Die zweite Geschichte, Serienkiller wird dement. Großartig, wirklich großartig. Und da geht's auch viel um Kunst und das Leben. Und also den finde ich unglaublich gut, natürlich.
Sagst du den Autor nochmal? Kim Jong-ha.
Also Kim Jong-ha, also der Nachname ist Ha. Aha. Jetzt weiß ich nicht, wie die Titel heißen. Fantastisch, der mir unvergessene ne? Titel. Name fällt mir nicht ein.
Aufzeichnung eines Serienmörders.
Ja. Genau. Also das ist mein absoluter Liebling, muss ich sagen.
Das gibt es auch schon als Film, glaube ich. Ich glaube, ich habe das als
Film. Der ist nicht gut. Oh, der ist nicht gut, der Film. Das Buch ist so viel
besser. Im Gegensatz
besser.
Zum Buch.
Mhm. Ja. Also dann das muss ich Buch, das hat Tiefe und Witz und ansonsten gut, ich selber mag natürlich Chandler und das, ich habe vorhin ein bisschen gelogen, Chandler hatte ich gelesen und danach war auch die weibliche Hauptfigur so ein bisschen, ja, die sollte eben so macho-mäßig rüberkommen wie seine. Und jetzt in dem zweiten ist ja so, bei Chandler, normalerweise hat der Detektiv im Kriminalroman immer so Superhero-Fähigkeiten, ja, entweder ist er besonders intuitiv oder besonders, kann gut zuschlagen, was weiß ich. Bei mir ist es so, die Hauptfigur, die hat nichts Besonderes, außer dass sie Probleme eher dann doch löst mit einem Schlag in die Fresse, was sie als Mediation begreift mit geringem bürokratischem Aufwand. So, ne? So eine ist das. Also, ja.
Ich bin gespannt.
Ich freue mich auch auf eure Bücher, das fand ich nämlich auch interessant. Also historische Figuren noch mal in einen anderen Rahmen zu stellen, das finde ich auch gut.
Vor allem Frauen, um den Bogen zu schlagen.
Genau.
Ich habe gerade geguckt, 89 Seiten, das ist ja ein Pixie-Buch.
Welches?
Der Serienmörder.
89 Seiten, das ist
ja,
wirklich nicht.
Ja. Das ist, die Kürze, genau.
Spielt das für euch eigentlich eine Rolle, ob das Buch ein Mann oder eine Frau geschrieben hat bei der Auswahl?
Für mich eigentlich nicht, wobei ich jetzt schon festgestellt habe, dass ich so in den letzten 2-3 Jahren darauf achte, mehr Frauen zu lesen. Aber grundsätzlich muss mich das Buch ansprechen.
Ja, bei mir spielt es auch keine Rolle, aber ich bin so der Typ, der die ersten Seiten liest und dann nochmal kurz guckt, wie das Ganze endet und dann entscheide ich, ob ich mir wirklich den ganzen Mittelteil reinziehe.
Nee, ich kann gar nicht sagen, dass es für mich keine Rolle spielt. Also ich wähle die Bücher ähnlich aus wie Sibylle. Ich lese rein oder halt Bücher, die von Freunden oder Freundinnen, die lese ich halt einfach, weil ich sie lesen will oder was jetzt auch, manchmal muss man ja auch beruflich viel lesen. Und dann lese ich tatsächlich mehr Frauen. Das hat aber auch mit der Recherchelektüre zu tun. Und aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir bewusst jetzt irgendwie so, es gibt ja Leute, die sagen, ich lese dieses Jahr mal 60% Bücher von Frauen. Und ich glaube, dass man da auch ganz interessante Entdeckungen bei macht. Also ich würde das gar nicht so von mir weisen. Ich finde das eigentlich auch eine witzige Idee, aber ich habe es auch noch nicht gemacht. Deswegen interessiert es mich manchmal, ob das eine Rolle spielt.
Ich habe noch mal eine Frage an euch. Habt ihr das manchmal auch, dass ihr so richtige Antipathie oder Sympathie für den Autor empfindet?
Also für den Autor oder für Figuren?
Autor beziehungsweise Autorin, dass ihr so richtig so... was für ein Arschloch. Okay, das Buch ist gut, aber er selbst ist ja so ein Arschloch. Oder aber, dass man das manchmal so trennt oder dass man den Autor oder die Autorin so rausliest und dann denkt, habt ihr das? Solche persönlichen Gefühle zu demjenigen, der es geschrieben hat?
Also es kann schon passieren, dass mir eine Erzähler- oder Erzählerinnenstimme nicht gefällt, aber tatsächlich trenne ich eigentlich immer, wenn ich ein Buch lese von Autoren, Autorinnen, die ich nicht kenne, ist mir eigentlich der Autor dahinter egal, es sei denn, ich habe irgendwas über den oder die gehört. Und also da kann ich dann nicht trennen, wenn ich zum Beispiel jemanden, ich habe meine Autorin, die ich eigentlich total toll fand, kennengelernt und fand die so unsympathisch, dass ich jetzt deren Bücher nicht mehr lesen kann, was extrem dämlich ist, muss ich gestehen. Aber also mir geht es andersrum, dass ich manchmal Bücher von Leuten nicht lesen kann, die mir unsympathisch sind. Aber ansonsten, ja, es kommt drauf an. Also wenn jetzt jemand, man liest ja jetzt auch keine Bücher von jemandem, der, keine Ahnung, rechte Ideen verherrlicht oder so, das würde ich schon auch widerlich finden. Aber normalerweise trenne ich das. Also wenn eine sehr unsympathische Figur mir eine Geschichte erzählt, dann schließe ich daraus eigentlich nicht auf den Autor, die Autorin.
Ja, ich zum Beispiel, ich mag total gerne Thomas Bernhard, aber ich kann mir vorstellen, nach allem, was ich von ihm oder über ihn, dass er nicht ganz einfach war, dass das nicht nur eine Attitüde war, sondern auch bestimmt nicht einfach im Umgang. Sowas meine ich, also solche Gefühle. Aber ich liebe Bernhard immer noch. Mhm.
Ja, also ich kann für mich sagen, dass mich das, glaube ich, auch noch nicht sehr beeinflusst hat, dass ich, wenn ich ein Buch lese, lese ich da eigentlich immer nur, wenn dann ein Erzähler raus und nicht den Autor selbst. Und der Einzige, der mir jetzt vielleicht einfällt, ist Welbeck, von dem ich auch denke, dass der jetzt nicht unbedingt mir privat so sympathisch wäre. Ich finde aber schon, dass er wahnsinnig gut schreibt.
Wow, ich bin mit dabei. Ich finde auch die Sachen gut. Nein, aber mir ist zum Beispiel was passiert. Ich habe, da gibt's in der Schweiz eine junge Frau, die in 30ern gestorben ist, Annemarie Schwarzenbach, die auch sehr modern und ich finde die Literatur nicht ganz so toll, aber ich finde die ganze Biografie interessant und die war sehr mit den Thomas-Mann-Kindern befreundet. Und nachdem ich die Biografie von ihr gelesen habe, konnte ich hinterher die Thomas-Mann-Kinder nicht mehr leiden. Das liegt aber daran, weil die so krass arrogant waren. Und das kommt einfach rüber in diesen Briefen und in diesen Sachen. Aber es ist eine interessante Frauenfigur auch, also sehr interessant. Die hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt Reisen nach Afghanistan und sonst wohin unternommen und mit einer Freundin gereist. Also die war auch eher lesbisch veranlagt. Und da ist wiederum das Interessante, die Freundin war eine Reiseschriftstellerin, sie war Schriftstellerin. Und wenn die über Afghanistan schreiben, dann kriegt man von der Freundin wirklich was übers Land mit. Von ihr bekommt man nur ihre Gefühle mit. Das fand ich auch interessant. Also im Prinzip, wie sie sich fühlt. Weniger vom Land. Das fand ich interessant. Also
Veronika, ich bin jetzt natürlich neugierig. Sagst du uns, wen du meintest?
Nee, auf gar keinen Fall. Nein, das war ja so gemein. Es ist schon gemein, dass ich das überhaupt gesagt habe.
Nee, warum?
Man sollte ein Werk schätzen, weil es ein gutes Werk ist.
Ich bin letztens kritisiert worden für eine Fragestellung, weil man jedes Werk erstmal einfach als ein Werk akzeptieren muss. Und zwar die Fragestellung war, wen findest du komplett unterbewertet, unterschätzt? Und wen findest du überbewertet? Überbewertet finde ich jetzt auch nicht so interessant, aber unterbewertet, da kriege ich immer die geilsten Tipps. Wenn ich Freunde frage, so, ja, wer ist für euch so ein richtig unterschätzter Künstler oder unterschätzter Autor oder unterschätzter Filmemacher? Ey, da kommen die geilsten Tipps, die man vorher noch nicht gehört hat.
Ja, aber das finde ich ja eine gute Frage, wenn man sagt, wer ist unterschätzt, weil das ist ja total cool, dass man sich dann so jemanden in die Präsenz hebt oder anderen, als zu sagen, wer ist total überschätzt.
Ja, also ich meine, das kann man sich ja privat machen, ne? Privat geht das, dass man Leute, wen findest du überschätzt, wenn man mit seinen Freunden sich unterhält und geht das bestimmt. Aber so ist auch ein interessanter, wie gesagt, Unterschätzt, ne? Weil, ja, wie gesagt, ich krieg absolut gute Tipps.
Ihr habt gleich die Chance, den unterschätztesten Podcast ever herauszuheben. Nein,
Oh je.
ich, Ich bin mir sicher, dass es niemanden, aber auch wirklich niemanden gibt, der auch nur eine von euch drei annähernd unsympathisch fand. Ihr wart eine super sympathische Runde. Weltfrauentag, das klingt ja, ich habe vorher auch gedacht, oh, vielleicht denkt der eine um Gottes Willen, was macht der denn da jetzt? Das war toll, mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Obendrein habe ich viel gelernt und darf mich bei euch dreien ganz, ganz herzlich bedanken. Wenn denn alle Frauen so wären wie ihr, dann hätten wir noch mehr zum Lesen, hätten noch mehr Spaß und vor allen Dingen wäre die Welt dann noch besser, viel besser.
Ja, also schöner als du hätte man es selbstverständlich nicht sagen können. Herzlichen Dank. Du bist natürlich auch der weltbeste Host gewesen, sehr zurückhaltend auch und dennoch immer dann eingreifend, wenn es nötig war. Also ich bedanke mich herzlich für die Einladung nochmal.
Ich bedanke mich auch. Ich fand auch, dass das eine sehr nette Runde war. Ich hätte mich mit euch auch noch viel länger unterhalten können und bin jetzt sehr gespannt auf eure Bücher und freue mich sehr, dass ich euch kennengelernt habe.
Okay, ich freue mich sehr auf eure Bücher und Christian, es ist einfach bewundernswert, 165 Folgen, das muss man erstmal stemmen. Und vielen, vielen Dank, dass du uns als AutorInnen so unterstützt.
Dankeschön und tschüss.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.